Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwinn, guten Tag.
Die internationale Gemeinschaft wird ihre militärische Präsenz so lange aufrechterhalten, wie es nötig ist.
Wir wollen das Mandat nicht ändern, weder semantisch noch faktisch.
Dieses Mandat ist über jeden vernünftigen völkerrechtlichen oder verfassungsrechtlichen Zweifel erhaben.
Weil wir der Überzeugung sind, dass ein Abbruch mit weit mehr Gefahren und Menschenleben bezahlt werden würde.
Wir sind im Unterschied zu Ihnen nicht bereit, uns abzufinden mit verletzten und toten afghanischen Zivilisten, mit verletzten und toten deutschen Soldaten.
Vor dem Hintergrund dieser Eskalation wäre es allerdings auch Zeit für eine wahrhaftige Bestandsaufnahme gewesen.
Dieser Krieg war, ist und bleibt falsch.
Was machen wir in Afghanistan? Was ist eigentlich jetzt das politische Ziel? Wofür halten unsere Soldatinnen und Soldaten den Kopf hin?
Deutschlands Sicherheit wird auch am Hindukusch verteidigt.
Heute trat die Bundeskanzlerin vor das Parlament zur Regierungserklärung in Sachen Afghanistan-Einsatz. Heute trat auch der Verteidigungsminister vor den Untersuchungsausschuss zur Rechtfertigung in Sachen Kunduz-Bombardement. Einmal mehr steht unser Krieg in Afghanistan auf der politischen Agenda. Einmal mehr wird unser Vorgehen dort erklärt und gerechtfertigt. Wobei, wer sind in diesem Fall wir? Wessen Krieg ist das da im Hindukusch? Der der Bundesregierung, der des Deutschen Bundestages, der des deutschen Volkes, also wirklich unserer? Letzteres wohl nicht, denn wir, die Mehrheit der Bundesbürger, wir sind dagegen. Wir wissen vielleicht nicht so genau, wofür wir stattdessen sind und wie wir aus dem afghanischen Schlamassel wieder herauskommen sollen. Aber dass wir heraus wollen, da sind wir uns relativ einig mit fast 3/4 der deutschen Bevölkerung. Am Anfang, vor 8 Jahren, wird das vielleicht nicht so eindeutig gewesen sein. Da glaubten wir vielleicht noch mehrheitlicher dem deutschen Verteidigungsminister, dass die Sicherheit, wie das Frau Merkel eben auch noch mal wiederholt hat, dass die Sicherheit Deutschlands auch am Hindukusch verteidigt würde. Heute klingt das, was jetzt kommt von Angela Merkel, was sie heute Morgen auch vor dem Bundestag gesagt hat, aber dann doch etwas seltsam.
Die Bundeswehr wird ihren Auftrag nur dann erfüllen können, wenn sie sich auf den nötigen Rückhalt in der Gesellschaft verlassen kann und wenn dieser Rückhalt auch sichtbar wird.
Von welcher Gesellschaft spricht sie? Meint sie uns mit oder nur die parlamentarische Gesellschaft in Berlin? Oder erleben wir gerade, wie die Regierenden abheben und die Stimmung in der Bevölkerung unter sich zurücklassen? Die Glaubwürdigkeit wird am Hindukusch verloren. Deutschlands Krieg in Afghanistan, so haben wir den Tag in HR2 Kultur heute überschrieben. Jens Borschers, Hauptstadtkorrespondent des Hessischen Rundfunks, derjenige, der heute für uns den Auftritt des Ministers, des Verteidigungsministers vor dem Untersuchungsausschuss in Berlin verfolgt hat. Guten Tag nach Berlin.
Schönen guten Tag.
Sie haben heute den Auftritt, wie gesagt, von zu Guttenberg vor dem Kunduz-Untersuchungsausschuss verfolgt. Rechtzeitig vorher hat die Bundesanwaltschaft alle Verfahren gegen Oberst Klein eingestellt. Das ist der, der den Angriff auf die Tanklaster damals im September befohlen hat. War der Verteidigungsminister nach diesem juristischen Platzett für den Angriff überhaupt dann heute überhaupt noch in der Defensive?
Er war im gewissen Sinn in der Defensive, weil er natürlich ganz genau weiß, dass die Opposition ihn an seinem wunden Punkt kriegen will. Nämlich an der Frage, warum hast du, lieber Verteidigungsminister, denn eigentlich im vergangenen Jahr Anfang November gesagt, der war militärisch angemessen, dieser Angriff, überhaupt keine Frage. Selbst wenn es keine Verfahrensfehler gegeben hätte, dann hätte dieses Bombardement sein müssen. Und 4 Wochen später ist der Verteidigungsminister hingegangen und hat gesagt, oh, das war jetzt militärisch aber praktisch doch nicht angemessen. Ich bin aber falsch beraten worden und deswegen habe ich dieses erste falsche Statement abgegeben. Und jetzt sehe ich das anders, jetzt sehe ich das nämlich so, dass der Angriff niemals hätte stattfinden dürfen. Insofern war er da sehr wohl in der Defensive.
Geht es eigentlich dabei um das, was der Untersuchungsausschuss herausfinden will? Also wirklich die Wahrheit hinter diesem Kunduz-Bombardement einerseits und andererseits hinter dem, was danach im Verteidigungsministerium gelaufen oder nicht gelaufen ist? Oder geht es um die Person zu Guttenberg?
Es geht um alles ein bisschen. Heute stand mir viel zu sehr die Person im Vordergrund. Der Ausschuss versucht ja momentan noch aus dem Minister mit Fragen neue Details herauszukriegen. Das läuft noch bis mindestens 20 Uhr. Mir war das, was ich da eben erlebt habe, zu sehr geprägt von wirklich parteipolitischer Auseinandersetzung. Da haben wir auf der einen Seite die FDP und die CDU, vor allem die CDU-Abgeordneten im Ausschuss, die versuchen, sich um ihren Minister zu scharen, ihn zu schützen, ihm mit ihren Fragen Gelegenheit zu geben, ganz bestimmte Darstellungen loszuwerden. Auf der anderen Seite eine relativ aggressive Opposition, vor allen Dingen von der SPD, deren Ziel es offensichtlich ist, dem Minister in irgendeiner Art und Weise nachzuweisen, dass er bei bestimmten Darstellungen über die Entlassung seiner Spitzenbeamten von damals, dass er da die Unwahrheit gesagt habe. Dann wird mit Geschäftsordnungsanträgen gearbeitet. Dann muss die Sitzung unterbrochen werden, weil sich zu Guttenberg weigert, auf eine Frage zu antworten. Also das war mir jetzt viel zu sehr wirklich parteipolitisches Geplänkel.
Und der Inhalt, wissen wir jetzt, ob der Minister damals gelogen hat, als er den Generalinspekteur und den eigenen Staatssekretär entlassen hat?
Was wir jetzt wissen, ist, dass der Generalinspekteur Schneiderhahn und der Staatssekretär Wichert, beide gefeuert, eine andere Darstellung der Ereignisse liefern, als das Minister zu Guttenberg tut. Das heißt, da würde man, wenn man es ernst nimmt, irgendwann hingehen müssen und sagen, so, jetzt müssen wir die drei Herren nochmal zusammen einladen und in einer Konfrontation versuchen, diese Widersprüche zu klären. Dann gibt es immer wieder Stellen, wo ich persönlich als Journalist, aber auch als Bürger dieses Landes interessante Sachen erfahre. Beispielsweise der Minister schildert das Amtsübergabegespräch, das er geführt hat mit seinem Vorgänger, mit Ex-Verteidigungsminister Jung. Und er sagt ganz lapidar, ach, das war ein vergleichsweise kurzes Gespräch. Da hat Afghanistan auch gar nicht so eine große Rolle gespielt. Das ist natürlich kurz angesprochen worden. Auch der Luftschlag von Kunduz hat keine große Rolle gespielt. Jung hat mir gesagt, da kommt ein Untersuchungsbericht. So lapidar hatte ich mir eine Behandlung dieser Auseinandersetzung in Afghanistan und dieses Luftschlages in einem Gespräch zwischen zwei Ministern wahrlich nicht vorgestellt. Das wiederum finde ich interessant.
Heißt das am Ende, der Minister wusste gar nicht, worüber er sprach? Also, oder nochmal erweitert, die wissen gar nicht, was in Afghanistan passiert. Der Minister weiß es auch nicht und nicht nur in der Gesellschaft wird zu wenig diskutiert, im Ministerium diskutiert man auch nicht.
Da fragen Sie mich jetzt nach meinem ganz persönlichen Eindruck, den will ich Ihnen nicht vorenthalten. Mein Eindruck war, was Minister Jung anbetraf, der wollte möglichst vielleicht gar nicht so viel wissen. Was Minister zu Guttenberg anbetraf, war mein Eindruck, er ist sehr forsch in das Amt reingegangen, hat sich mehr oder weniger blind auf den Ratschlag von Schneiderhahn und Wichert verlassen, ist damit sehr, sehr forsch wiederum an die Öffentlichkeit gegangen und muss dafür jetzt politisch den Preis bezahlen.
Aber er hat sich nicht ausreichend informiert und es wurde nicht ausreichend debattiert, offenbar.
Es wurde, so wie sich das momentan darstellt, ist die eigentliche Debatte, müssen wir da nicht viel gründlicher hingucken, wo sind eigentlich die unterschiedlichen Meinungen auch innerhalb der Bundeswehr geblieben, sind die nicht bis ins Ministerbüro gelangt, was diesen Luftschlag anbelangt, da müssen wir tatsächlich den Eindruck mitnehmen, da ist erst relativ spät, auch unter dem Druck der Öffentlichkeit, eine Diskussion in Gang gekommen.
Jens Borchers, unser Hauptstadtkorrespondent in Berlin, recht herzlichen Dank. Denn sie wissen nicht, was sie tun, kann man da unten drunter schreiben. Keine gute Überschrift für einen militärischen Einsatz, zumal wenn man den Satz ergänzen müsste mit und sie reden auch nicht darüber. Dieses Nicht-Wissen und Nicht-Reden wird gerne ersetzt durch eine Haltung zurzeit, die mit Solidarität überschrieben wird. Wir, wer immer das dann ist, wir stehen hinter unseren Soldaten, wir, wieder ein nebulöses Wir, wir dürfen die Soldaten jetzt nicht alleine lassen. Und die Soldaten, die sind halt allein. Bis auf den Besuch von Ministern und Delegationen des Parlaments und von Journalistinnen wie Sabina Mattei.
7 Gefallene, noch mehr verwundete Kameraden innerhalb von 14 Tagen. Für die deutschen Soldaten in Nordafghanistan waren die vergangenen Wochen schwierig. Dieser Truppführer begleitet in der Provinz Kunduz regelmäßig Konvois.
Ich möchte mal sagen, das mulmige Gefühl, das fährt eigentlich immer mit, wenn man raus ist, ne? Aber ich muss halt sagen, bisher hatte ich halt Glück gehabt und ich möchte es auch nicht drauf anlegen. Wenn es halt passiert, dann kann es halt, denke ich mal, doch nicht verhindern und dann muss man halt nur richtig reagieren.
Wenn Soldaten Gefechte erlebt haben, werden sie damit nicht allein gelassen, betont ein Hauptfeldwebel, dessen Zug am Karfreitag in Feuerkämpfe mit den Aufständischen verwickelt war.
Wir sitzen stundenlang, manchmal abends zusammen, reden über diese Themen und gerade in Bezug auf den 2. April haben wir das für uns sehr, sehr gut nachbereitet, ausgewertet und haben das mit den Männern im Rahmen einer Stellprobe nochmal ausgewertet. Und so kam es zwar wieder hoch, aber es wurde dadurch verarbeitet und mit dem Thema wurde dann abgeschlossen. beschlossen.
Die Bedrohung genau ausloten musste immer wieder dieser Major, der 2 Monate lang im unruhigen Bezirk Chadara in Kunduz Beziehungen zur Bevölkerung knüpfen sollte.
Jetzt gerade im Bereich Kunduz, sage ich mal, kann ich sagen, es gibt Grenzen, wo man weiß, jetzt geht man noch 100 Meter, 200 Meter, dann rumpelt zum Karton, sage ich jetzt mal, flapsig ausgedrückt. Man hat das Bedrohungsgefühl, man weiß, aha, es kann auch was passieren, aber es ist unser Auftrag halt hier, auch die gefährlichen Situationen zu meistern hier.
Warum der Bundeswehr die Lage in der einst ruhigen Provinz Kunduz und zunehmend auch in Bahlan entglitten ist, beschreibt Oberst Michael Matz, Kommandeur der schnellen Eingreiftruppe für Nordafghanistan.
Es ist so, dass sie die Aufständischen oftmals nicht von der Zivilbevölkerung unterscheiden können. Und dass wir im Grunde immer erst reagieren können, wenn wir beschossen werden, wenn wir angegriffen werden.
Angesichts des Wandels vom Stabilisierungs- zum Kampfeinsatz finden die meisten Soldaten die Diskussionen in der Heimat realitätsfern.
Ob es jetzt ein Kriegseinsatz ist oder ob es halt eben noch ein Friedensmissionseinsatz ist. Ich meine, da wo Menschen sterben, gerade in Gefechtssituationen, die eine Kriegssituation darstellen, dann sollte man auch mit offenen Karten spielen und auch vom Krieg reden.
Mehr Offenheit in der politischen Diskussion, mehr Rückhalt für den Afghanistan-Einsatz wünschen sich viele und Verbesserungen, die über schwere Waffen hinausgehen.
Ist zu wenig Koordinationsarbeit und das, was die Truppe eigentlich, sagen wir, am Boden, die draußen ist, bräuchte, kommt viel zu spät. Und da sehe ich ein bisschen Führungsdefizite, dass da meiner Meinung nach eklatante Probleme sind und die einfach ausgemerzt werden müssen, um der Truppe, die am Boden ist, ein bisschen mehr Sicherheit zu geben einfach.
An einen schnellen Abzug glaubt der Major nicht, jedenfalls dann nicht, wenn ein stabiles Afghanistan die Bedingung bleibt. Und dass der Bundeswehreinsatz am Hindukusch weitere Tote und Verletzte bringen wird, darauf richtet sich auch der Leiter des Einsatzlazaretts am Hauptquartier der Nordregion in Masai Sharif ein.
Personell und materiell sind wir sicherlich darauf vorbereitet, auch auf eine zugespitztere Situation reagieren zu können. Die Frage ist dann immer, ob man selbst, also persönlich, auch auf das vorbereitet ist, was kommt und zum Teil jeden Einzelnen auch sehr unterschiedlich, sehr stark belastet.
Von den Soldaten, die sehr bald Opfer sein können, dieses oder es werden können, dieses Einsatzes in Afghanistan, zu den Zivilisten, die es zum Teil schon geworden sind. Christoph Reuter, Korrespondent des Sterns in Afghanistan und bekannt als Autor von Büchern über das Leben in Krisenregionen wie zum Beispiel Café Bagdad, derzeit mit dem Fotografenkollegen Marcel Mettelsiefen zusammen Autor einer Ausstellung in Potsdam, die da heißt »Wen haben wir umbringen lassen?« Hallo Reuter.
Guten Abend, grüße Sie. Das ist sozusagen allerdings eher der Untertitel. Wir haben uns dann für den weitaus sachlicheren Titel entschieden, einfach Kunduz, 4. September 2009.
So heißt auch das Buch, das Sie zur genau. Ausstellung herausgegeben haben. Gut.
Genau,
Sie,
weil unsere Idee war, gerade nicht in dieses Klein-Klein der Auseinandersetzung hineingeraten zu wollen. Die einen halten alles für fatal und die Bundeswehr für Terroristen und die anderen sagen, nein, wir müssen da bleiben, erst recht, sondern zu sagen, wir haben erst einmal einfach dokumentiert, extrem gründlich recherchiert, wer ist dort durch das Bombardement zu Tode gekommen.
Wobei wir beim Thema sind. Sie haben genau das gemacht, was die Behörden nicht gemacht haben. Sie haben die Angehörigen der Opfer und die es überlebt haben, dieses Bombardements im Kunduzfluss vom 4. September 2009 aufgesucht und porträtiert. Erstens, was haben Sie vorgefunden?
Eine seltsame Stimmungslage, weil wir dachten, wir kommen dahin und die sind extrem feindselig, weil wir haben von vornherein gesagt, wir sind Deutsche. Wir sind nicht die Regierung, wir zahlen keine Entschädigung. Wir sind hier, wenn ihr damit einverstanden seid, um zu dokumentieren, was geschehen ist. Und dann war bei den vielen Treffen, die wir hatten, wir haben immer ganze Gruppen aus den Dörfern eingeladen, die wir dann in Kunduz getroffen haben, weil wir nicht nach, auch wir kamen nicht nach Chandra. War die Stimmung melancholisch, niedergeschlagen, sehr ruhig. Viele haben gesagt, ja, wir wissen, dass wir etwas falsch gemacht haben. Und das, was sie für falsch halten, das war das, dass sie die gestohlenen Lastwagen geplündert haben. Mhm. Das wäre doch haram, das wäre doch verboten, sich an Diebesgut zu bereichern. Und vielleicht wären sie auch dafür bestraft worden. Und man sieht, die Wahrnehmung ist eine völlig andere dort als in Deutschland.
Aber es bleibt dabei, Sie haben diese Leute aufgesucht und gefunden. Die ISAF spricht von bis zu 142 Toten. Für mich wird jetzt langsam klar, wieso die immer sagen bis zu und nicht einfach sagen 142 Tote. Das heißt, sie wissen gar nicht genau, wer da gestorben ist und wer die Angehörigen sind.
Nein, das ist auch von ISAF-Seite nie gründlich recherchiert worden. Es gab, wenn man zum Beispiel den Feldjägerbericht nimmt, der ja oder dessen angebliches Verheimlichen diesen Untersuchungsausschuss ausgelöst hat. Der ist sehr akkurat, wenn es darum geht, welche Funksprüche abgesetzt wurden. Aber in der Frage, wer ist denn da umgekommen, finden Sie ein paar dürre Zeilen, dass die Feldjäger, als sie am Mittag des 4. September draußen waren, minimalste Spuren von, Zitat, Humanmaterial gefunden haben, weil die Angehörigen alles, was dort an Leichen und Leichenteilen lag, schon abtransportiert hatten. Und danach, was uns frappiert hat, ist, danach hat sich keiner mehr seitens der ISAF die Mühe gemacht, rauszukriegen, wer ist da eigentlich ums Leben gekommen.
Aber lieber Herr Reuter, nun gibt es doch sogar eine Namensliste von der ISAF. Es gibt doch eine Liste von über 100 Namen, die stehen da drauf. Es muss doch auch Personen dazu geben.
Es gibt Listen, zwei verschiedene Listen von der UN, es gibt eine Liste von Amnesty, es gibt eine Liste von verschiedenen anderen Organisationen, die uns, als wir dann Wochen und Monate lang recherchiert haben, auch irgendwann eingestanden haben, naja, wir haben halt von den Listen, die andere schon gemacht haben, einfach kompiliert, aufeinander gehäufelt. So kamen dann auch zum Teil die Zahlen von 120, 140 Toten zustande. Aber niemand hat sich die Mühe gemacht, das mal nachzuprüfen, welche Namen wirklich stimmen. Und das hat Monate gedauert und so sind wir zu ziemlich genau 91 Toten gekommen.
Gut, 91 Tote, das zumindest wissen wir jetzt. Und wie diese 91 Toten zu Tode gekommen sind, das wissen wir auch. Dazu gibt es einen Feldjägerbericht. Was lernen wir aus dem Ganzen?
Wir lernen aus dem Ganzen, zumindest aus unserer Recherche, dass es durchaus möglich ist, sehr viel genauer zu erfahren, was hat die Leute dahin getrieben, nämlich die illegale oder die Beschaffung von Diesel, das Plündern dieser festgefahrenen Lastwagen. Wer waren diese Leute, bis auf die Frage in der Tat, wer ist Zivilist, wer ist Talib? Aber sehr viel genauer auch zu erfahren, was für eine Dynamik herrscht in diesen Dörfern, wie wenig frei sind die Leute, wenn ihre Dörfer von Taliban unter Kontrolle gebracht worden sind, sich zu entscheiden, will ich da mitmachen oder nicht. Insofern ist diese ganze Unterscheidung schon nicht funktionabel, die lässt sich einfach nicht treffen dort. Und man lernt, dass es sehr wohl möglich ist, sehr viel genauer zu wissen, was passiert da überhaupt. Und dieses Nicht-Wissen-Wollen, was jetzt ja auch im Untersuchungsausschuss wieder zur Sprache gekommen ist, das ist auf eine andere Art und Weise nicht nur fatal für die Afghanen, sondern auch fatal für die Bundeswehr, die auch nicht wusste, in was für einen Hinterhalt sie am Karfreitag gelockt wurde.
Aber man hätte zumindest wissen können, dass wenn nachts im Kunduzfluss zwei Lastwagen stecken bleiben mit Treibstoff an Bord, dass dann die Bevölkerung aus dem benachbarten Dorf kommt und diesen Treibstoff gerne abzapfen möchte. Das hätte man wissen können.
Man hätte einfach nur die Hunderten von Mobilfunktelefonaten abhören müssen, wo zig Leute anderen Bescheid gesagt haben, zum Teil in eine Stunde Weg entfernten Dörfern, kommt her, hier ist Diesel. Man hätte das in der Tat entweder wissen sollen oder herausbekommen können. Aber wenn man sich auf einen einzigen Informanten verlassen hat, der wahrheitswidrig behauptet hat, das sind alles Kämpfer, das sind alles Taliban dort, dann kommt man zu einer so fatalen Fehlentscheidung wie diesem Bombardement.
Christoph Reuter, Korrespondent des Sterns in Afghanistan und Autor zusammen mit seinem Fotografenkollegen Marcel Mettelsiefen der Ausstellung Kunduz, 4. September 2009. Das Buch heißt genauso, die Ausstellung eröffnet morgen in Potsdam und deshalb können Sie die Sendung heute noch zu Ende hören. Recht herzlichen Dank, Herr Reuter.
Bitte.
Die Glaubwürdigkeit wird am Hindukusch verloren, Deutschlands Krieg in Afghanistan, der Tag in HR2 Kultur. Was jetzt kommt, stammt von Christian Morgenstern und hat schon deshalb mit Afghanistan rein gar nichts zu tun.
Cäzilie soll die Fenster putzen, sich selbst zum Gram, jedoch dem Haus zum Nutzen. Durch meine Fenster muss man, spricht die Frau, so durchsehen können, dass man nicht genau erkennen kann, ob dieser Fensterglas Glas oder bloße Luft ist. Merkt ihr das? Cäzilie ringt mit allen Menschenwaffen. Doch Ähnlichkeit mit Luft ist nicht zu schaffen. Zuletzt ermannt sie sich mit einem Schrei und schlägt die Fenster allesamt entzwei. Dann säubert sie die Rahmen von den Resten, und ohne Zweifel ist es so am besten. Sogar die Dame spricht zunächst verdutzt, so hat Cäzilie ja noch nie geputzt. Doch alsobald ersieht man, was geschehen, und sagt einstimmig, diese Magd muss gehen.
Dass wir bei diesem Bundeswehreinsatz von Anfang an klar gesehen hätten, wird wohl niemand behaupten wollen. Aber so viel darf man der deutschen Wählerschaft schon zugestehen, sie hatte von Anfang an kein gutes Gefühl bei der Sache. Dass die Freiheit Deutschlands am Hindukusch verteidigt werden müsse, das glaubte die Mehrheit der Deutschen von Anfang an lieber nicht. Das von den Demografen erhobene Stimmungsbild der Nation in Sachen Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr, Oliver Glab fasst es für uns zusammen.
Soll die Bundeswehr sich möglichst schnell aus Afghanistan zurückziehen oder soll sie weiterhin stationiert bleiben? Genau das haben die Meinungsforscher vom Institut Infratest DIMAP im Auftrag der ARD in den letzten Jahren immer wieder gefragt. Im Juni 2007 waren 54% der Befragten für einen schnellen Rückzug, 44% fürs Bleiben. Also eine zwar nicht überwältigende, aber doch deutliche absolute Mehrheit für den schnellen Rückzug. Das entsprach durchaus dem Meinungsbild der vorangehenden Jahre. Denn nach Auskunft von Reinhard Schlinkert, dem Generalbevollmächtigten von Infratest DIMAP, hat es eine mehrheitliche Zustimmung zum Afghanistan-Einsatz von Anfang an nicht gegeben. Und doch markieren die Werte vom Juni 2007, verglichen mit der Zeit danach, geradezu einen Höhepunkt an Zustimmung. Denn so nah beieinander haben die Zahlen von Befürwortern und Gegnern des Afghanistan-Einsatzes seitdem nie wieder gelegen. Die Entführungen von Deutschen in Afghanistan führten im Verlauf des Sommers 2007 dazu, dass im August nicht mehr 54, sondern sogar 64% für einen schnellen Rückzug waren und nur noch 33% für den Verbleib der Bundeswehr. Die absolute Mehrheit für den schnellen Rückzug war also fast auf eine Zweidrittelmehrheit angewachsen. In der zweiten Jahreshälfte 2007 geriet Afghanistan dann erstmal wieder ein wenig aus dem Blickfeld der deutschen Öffentlichkeit, sodass die Zweidrittelmehrheit für den schnellen Rückzug im Februar 2008 beinahe wieder auf eine absolute Mehrheit geschrumpft war. In den folgenden anderthalb Jahren jedoch kehrte sich dieser Trend langsam aber stetig wieder um, sodass im April 2009 wieder 64% für den schnellen Rückzug und 32% fürs Bleiben waren. Verstärkt wurde dieser Trend durch die näher rückende Präsidentenwahl in Afghanistan. Über sie wurde hierzulande viel berichtet und damit wurde auch noch mehr als zuvor über den Bundeswehreinsatz gesprochen. Und je mehr dieser Einsatz im Gespräch ist, desto mehr Ablehnung, so scheint es, ruft er in der deutschen Bevölkerung hervor. Im Juli 2009 stand es dann 69-27% für den schnellen Rückzug. Dieser große Abstand schrumpfte dann wieder im Zuge des Bundestagswahlkampfs, denn in diesem Wahlkampf orientierten sich wieder mehr Wähler an den Positionen ihrer jeweiligen Lieblingspartei. Und weil außer der Linken alle Bundestagsparteien grundsätzlich für die Fortsetzung des Afghanistan-Einsatzes warben, sprachen sich jetzt nur noch 57% der Befragten für den schnellen Rückzug aus. Allerdings immer noch eine deutliche, absolute Mehrheit. Und kaum war die Bundestagswahl vorüber, da vergrößerte sich der Vorsprung auch wieder, was diesmal jedoch vor allem mit dem Luftangriff von Kunduz im September letzten Jahres und mit der darauf folgenden politischen Debatte zu tun hatte. Im Dezember letzten Jahres erreichten die Werte dann jenen Höhe- bzw. Tiefpunkt, den sie bis heute haben. Denn seitdem sind 70% der Befragten für einen schnellen Rückzug und nur noch 26% für einen Verbleib der Bundeswehr in Afghanistan.
Wenn man den Umfragen also glauben darf, dann hat es noch nie eine Mehrheit oder eine mehrheitliche Zustimmung zum Afghanistan-Einsatz bei der deutschen Bevölkerung gegeben, seit dieser Afghanistan-Einsatz läuft, also seit über 8 Jahren. Allerdings die Ablehnung, die wir zurzeit haben von 70%, gerade waren es 71% sogar, die war noch nie so groß wie jetzt. Kerstin Müller, außenpolitische Sprecherin der Grünen Bundestagsfraktion. Guten Tag.
Guten Tag, Herr Schön.
Sie haben zugestimmt, als die Bundeswehr nach Afghanistan geschickt worden ist, und Sie haben dann auch den Verlängerungen und teilweisen Erweiterungen des Mandats immer wieder zugestimmt. Sie stehen auch dazu, deshalb sind Sie hier bei uns in der Sendung. Inzwischen ist der Konflikt in Afghanistan aber eskaliert und Sie stehen mit Ihrer Haltung mehr denn je im Gegensatz zur Mehrheit der deutschen Bevölkerung. Gibt Ihnen das nicht zu denken?
Also das ist natürlich von vornherein ein Problem gewesen und ist es auch heute noch. Und eine andere Situation wäre sicherlich besser. Ich glaube, das liegt an zweierlei. Also erstens, dass immer viel zu viel beschönigt wurde. Also dass wir, und da schließe ich auch die rot-grüne Regierungszeit mit ein, dass wir nicht verstanden haben, dass wir mit dem Afghanistan-Einsatz vor der größten Herausforderung der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik stehen und dass wir deshalb das auch ganz ernst nehmen müssen und auch mit der Bevölkerung deshalb permanent diskutieren müssen, schonungslos, ehrlich diskutieren müssen, sich ehrlich machen. Das haben wir nicht gemacht und das wird eben bis heute nicht gemacht. Und das ist, glaube ich, auch ein Grund für diese tiefe Akzeptanzkrise.
Sie meinen jetzt, Sie hätten nur der Bevölkerung, also uns, der Mehrheit, nicht reinen Wein eingeschenkt über das, was sich da entwickeln kann, was da eskalieren kann? Oder haben Sie es vielleicht auch selber gar nicht gesehen?
Also zu Beginn sicherlich auch unterschätzt, ganz sicher auch unterschätzt, dass es eine solche große Herausforderung ist, dass wir alle Kräfte, also jetzt auch außen-, sicherheits-, entwicklungspolitische, dass wir da viele Kräfte konzentrieren müssen, wenn das nicht scheitern soll, aber eben auch nicht offen genug den Diskurs mit der Gesellschaft gesucht. Das ist ein großer Fehler. Wir haben es als Grüne sehr schonungslos gemacht. Wir haben auf fast jedem Parteitag uns da nichts geschenkt. Und das haben wir aber leider in der gesamten Gesellschaft nicht gemacht. Ich will nur mal sagen, dass ich die letzten beiden Male diesem Einsatz nicht mehr zugestimmt habe. Also ich habe nicht abgelehnt, aber ich habe mich enthalten, weil aus meiner Sicht die Regierung immer noch halbherzig eben herangeht, weil immer noch keine umfassende Bilanzierung vorliegt und weil ich den Eindruck habe, dass der Einsatz, also das Mandat immer mehr auf eine Rutschbahn gerät.
Also die Eskalation nicht mehr von der Bundeswehr bestimmt wird, sondern von den anderen und die Bundeswehr hineinrutscht, meinen Sie das?
Nein, ich meine damit, dass wir beschlossen haben, einen Stabilisierungseinsatz. Wir unterstützen die Afghanen bei der Schaffung von Sicherheit und beim Wiederaufbau. Mhm. Das ist das UNO-Mandat. Aber etwa mit dem Partnering, das hat McChrystal gestern sehr deutlich gesagt, da geht es um eine offensive Kriegsführung im Verbund mit den Afghanen. Das wird mehr Opfer, höheres Risiko bedeuten. Also der Einsatz wird immer mehr von einer Stabilisierungsunterstützung hin zur offensiven Aufstandsbekämpfung. Ja, und damit ändert sich der Charakter. Auch damit wird nicht ehrlich umgegangen, wenn ich mir Herrn Guttenbergs Kommentare anschaue.
Andererseits ist es vielleicht jetzt am ehrlichsten von in der ganzen Zeit, wenn jetzt davon geredet wird, wir starten da eine Offensive, wir gehen raus aus unseren Compounds, aus unseren Lagern, wir unterstützen die afghanische Armee bei einem Vormarsch und es wird mehr Opfer bedeuten. So offen hat man mit uns, mit der Bevölkerung vorher noch nie geredet.
Das ist richtig, aber erst seit gestern. Also gestern hat McChrystal dies hier sehr, sehr deutlich gesagt und gestern hat Herr Guttenberg das erste Mal gesagt, das könnte Partnering, also dieses gemeinsame Rausgehen, offensive Aufstandsbekämpfung, könnte höheres Risiko und mehr Opfer bedeuten. Auf unsere Frage im Zusammenhang mit der Mandatsverlängerung hat die Bundesregierung da sich drum herum gedrückt und sie hat auch unsere Anfrage nicht beantwortet. Im Gegenteil, Herr Guttenberg hat noch vor 2 Wochen davon gesprochen, das sei eine Defensivstrategie. Es ist genau das Gegenteil von einer Defensivstrategie. Und das ist wieder mal ein Beispiel dafür, nicht, dass da kommen muss erst McChrystal kommen, damit hier an diesem Punkt sich ehrlich gemacht wird. Mhm. Wir brauchen eine realistische Beschreibung der Sicherheitslage, ohne auch da wiederum zu überziehen. Wir brauchen ein realistisches Lagebild. Wo stehen wir mit dem Aufbau? Gerade wenn es um eine Abzugsperspektive geht, denn wir brauchen eine Abzugsperspektive und einen Abzugsplan. Aber dafür muss man auch ganz genau wissen, wo will man wann mit dem Aufbau stehen.
Offenbar brauchen wir aber erst einen amerikanischen General, damit hier Tacheles geredet wird in Deutschland.
Das kommt mir so vor. Also ich muss Ihnen sagen, der antwortet einfach auf eine Frage, bedeutet das mehr Opfer, bedeutet Partnering ein höheres Risiko mit Ja. Während Herr Guttenberg uns langwierige Ausführungen dazu gibt, die nichts sagen, außer es ist eigentlich eher eine Defensivstrategie. Das ist nicht gut. Und auch wenn er jetzt von Krieg spricht, diese Ausrufung des Krieges, das führt zu nichts. Ich glaube, statt Rasseln der Panzerketten oder Kriegsrhetorik brauchen wir eine genauere, präzisere Beschreibung der Lage, klare Antwort, ungeschönigt, was nicht heißt, dass man alles schlecht redet, weil es ist auch nicht alles schlecht in Afghanistan. Ja.
Gut, aber wir sind jetzt 8 Jahre nach dem ersten Einsatzbefehl und die Militärstrategen sagen uns, wenn man sie fragt, sagen sie einem das, es ist inzwischen auch schon eine Binse, dass eine ganz normale Armee, in Anführungsstrichen einen Partisanenkrieg gegen Guerilleros, die die Bevölkerung als Schutzschild benutzen, und das haben wir in Afghanistan, nicht gewinnen kann. Und dennoch begeben wir uns derzeit ganz augenscheinlich genau in einen solchen Krieg, oder wir sind schon mittendrin, wie Sie ja jetzt gesagt haben, und eskalieren diesen Krieg nun auch noch von unserer Seite aus. Denn wir sind ja Teil dieser Strategie, die nun nach vorne geht und in den Raum hinein und diesen halten will und was die ganzen militärischen Begriffe dazu sind. Wenn das Ganze am Ende nicht mehr Stabilisierungseinsatz heißt und auch nicht mehr so endet, sondern einfach damit endet, dass diese Armeen, unsere mit, die ganzen Alliierten, eine Niederlage einfahren und dann?
Also erstens ist der Einsatz noch nicht gescheitert, zweitens ist das die große Frage. Natürlich muss man jetzt umsteuern. Also wir müssen uns ehrlich machen, wir brauchen eine klare Beschreibung der Sicherheitslage, ein klares Lagebild des Aufbaus und darauf einen Aufbau- und Abzugsplan. So. Wenn man das jetzt nicht macht, dann droht der Einsatz zu scheitern. Aber ich sehe ihn nicht als gescheitert an. Und eines ist auch klar, niemand hat gesagt, dass man Terror mit Militär besiegt. Aber gleichzeitig sagt die afghanische Regierung, wir brauchen weiter die Unterstützung bei der Schaffung von Sicherheit, weil sonst kommen wir auch nicht weiter mit dem Aufbau. Wir brauchen eure Unterstützung beim Aufbau von Polizei und Armee. Also meines Erachtens jetzt kopflos abzuziehen, das würde unmittelbar wieder zu einem Ausbruch des Bürgerkrieges führen. Die jetzige Armee und Polizei ist nicht in der Lage, Sicherheit, ein sicheres Umfeld zu schaffen. Und das wäre aus meiner Sicht nicht verantwortlich.
Kerstin Müller, außenpolitische Sprecherin der Grünen Bundestagsfraktion. Recht herzlichen Dank.
Palmström, etwas schon an Jahren, wird an einer Straßenbeuge und von einem Kraftfahrzeuge überfahren. Wie war, spricht er sich erhebend und entschlossen weiterlebend, möglich, wie dies Unglück, ja, dass es überhaupt geschah? Ist die Staatskunst anzuklagen in Bezug auf Kraftfahrwagen? Gab die Polizeivorschrift hier dem Fahrer freie Drift? Oder war vielmehr verboten, hier Lebendige zu Toten umzuwandeln, kurz und schlicht, durfte hier der Kutscher nicht? Eingehüllt in feuchte Tücher prüft er die Gesetzesbücher und ist alsobald im Klaren, Wagen durften dort nicht fahren. Und er kommt zu dem Ergebnis, nur ein Traum war das Erlebnis, weil, so schließt er messerscharf, nicht sein kann, was nicht sein darf.
Die unmögliche Tatsache, hat Christian Morgenstern sein Gedicht überschrieben, aus dem jenes berühmte Schlusszitat stammt, weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Das könnte man auch über so manche Reaktion auf die immer neuen Nachrichten aus Afghanistan schreiben. Kerstin Müller hat gerade gesagt, wir müssten uns ehrlich machen. Aber wollen wir das wirklich? Vielleicht ist das ganz anders und wir wollen vielleicht gar nicht wahrnehmen, was Sache ist. Noch einmal zur Erinnerung, Angela Merkel heute Morgen in ihrer Regierungserklärung vor dem Deutschen Bundestag.
Die Bundeswehr wird ihren Auftrag nur dann erfüllen können, wenn sie sich auf den nötigen Rückhalt in der Gesellschaft verlassen kann und wenn dieser Rückhalt auch sichtbar wird.
Welche Gesellschaft sie da wohl meint, das haben wir uns schon gefragt. Vielleicht gibt es ja aber auch eine andere Erklärung für diesen angesichts der Stimmung in der Bevölkerung seltsamen Satz. Vielleicht geriert sich die Kanzlerin hier auch als Mutter der Nation. Psychologen nennen das Verfahren zur psychischen Verunsicherung Abhängiger, das Mütter gemeinhin ganz gut beherrschen, Double Bind. Du unwilliges deutsches Volk, du willst zwar nicht, dass deine Soldaten am Hindukusch sterben, wenn du sie aber jetzt nicht unterstützt, dann lässt du sie dabei auch noch alleine. Wie kommt es nur, dass wir so weit gekommen sind? Wie kommt es nur, dass wir die Bundeswehr als eine Art technisches Hilfswerk mit leichter Bewaffnung losgeschickt haben und inzwischen die dicke Bertha ins Kampfgebiet verlegen? Peter Zudeik.
Im Grundgesetz sind der Auftrag zur Landesverteidigung und das Verbot eines Angriffskrieges festgeschrieben. Artikel 26 verbietet eindeutig Vorbereitung und Führung eines Angriffskriegs. In Artikel 87a heißt es, der Bund stellt Streitkräfte zur Verteidigung auf und weiter. Außer zur Verteidigung dürfen die Streitkräfte nur eingesetzt werden, soweit dieses Grundgesetz es ausdrücklich zulässt. Also klarer Fall. Schön wär's. Denn das Grundgesetz lässt ausdrücklich Ausnahmen von Artikel 87a zu, und zwar in Artikel 24 Absatz 2. Der Bund kann sich zur Wahrung des Friedens einem System gegenseitiger kollektiver Sicherheit einordnen. Er wird hierbei in die Beschränkungen seiner Hoheitsrechte einwilligen, die eine friedliche und dauerhafte Ordnung in Europa und zwischen den Völkern der Welt herbeiführen und sichern. Alles klar? Genau das ist nämlich am 9. Mai 1955 passiert. Da wurde die Bundesrepublik Deutschland Mitglied der NATO. Artikel 5 des NATO-Vertrages sagt, dass jeder Angriff auf ein NATO-Mitglied als Angriff auf alle Mitglieder gewertet wird. Der Verteidigungsfall tritt für die Bundeswehr also auch ein, wenn zum Beispiel Norwegen angegriffen würde. Allerdings wurde dieser Verteidigungsfall nie ausgerufen, bis zum 9. September 2001. Danach machte die NATO ernst mit dem, was immer schon auf dem Papier stand. Weil es nur auf dem Papier stand, konnte man in Deutschland auch jahrzehntelang so tun, als verbiete das Grundgesetz tatsächlich jeden Einsatz der Bundeswehr außerhalb des Bundesgebietes bzw. des NATO-Bündnisgebietes, das in Artikel 6 des NATO-Vertrages definiert ist. 1982, also während des Ersten Golfkrieges, lehnte Bundeskanzler Helmut Schmidt die Entsendung von Minenräumbooten der Bundesmarine in den Persischen Golf ab. Begründung: Das Grundgesetz beschränke den Einsatz der Bundeswehr auf die erweiterte Landesverteidigung im Rahmen der NATO. Politisch klug, rechtlich aber eher umstritten. Schmidts Nachfolger hatten denn auch weniger Probleme, die Grenzen für den Einsatz der Bundeswehr nach Ende des Kalten Krieges nach und nach zu lockern oder gar aufzulösen. Jahrelang wurde über Einsätze out of area diskutiert, also außerhalb des Bündnisgebietes. Manfred Wörner übernahm als NATO-Generalsekretär die schneidige Formel von US-Militärs: out of area or out of business. Entweder wir kämpfen auch außerhalb des definierten Bündnisgebietes oder wir sind raus aus dem Geschäft. Gerne wird in diesem Zusammenhang der Satz eines natürlich anonym bleibenden deutschen Luftwaffengenerals zitiert. Weil 1991 politische Vorgaben fehlten, nahmen wir die militärpolitische Lagebeurteilung selbst vor und leiteten daraus einen veränderten Auftrag ab. Konkret hieß das: Einsatz in Kambodscha 1993, wo ein Feldlazarett errichtet wurde. Einsatz im somalischen Beledweyne, wo Bundeswehrsoldaten 1993-94 monatelang auf eine indische Brigade warteten. Die kam bloß nie. Einsatz an der Adria im Rahmen der Operation Sharp Guard, wo Marine und Luftwaffe Mitte der 90er Jahre an der Überwachung des Embargos gegen Restjugoslawien beteiligt waren. Das führte zu einer Klage in Karlsruhe und zu einem bemerkenswerten Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das am 12. Juli 1994 verkündete: Der Einsatz bewaffneter deutscher Streitkräfte im Rahmen eines Systems gegenseitiger kollektiver Sicherheit ist durch das Grundgesetz nicht ausgeschlossen. Was in dem Zusammenhang Einsatz oder Verteidigung heißt, ließ das Gericht offen. Das sei für diese Entscheidung nicht wichtig. In dieser rechtlichen und politischen Grauzone wird seither munter weiter operiert. Bis hin zum Angriff auf Jugoslawien 1999 ohne Ermächtigung des UNO-Sicherheitsrats, zur Neudefinition der NATO-Militärstrategie in eben diesem Jahr 1999, wonach das Bündnis militärische Interventionen ohne UNO-Mandat auch für die Zukunft für möglich erklärt, sofern die Führung das für notwendig hält. Das alles gilt auch für die Bundeswehr. Und bloß weil im Grundgesetz noch der altmodische Begriff der Landesverteidigung steht, müssen Politiker zu so merkwürdigen wie albernen Konstruktionen wie der Verteidigung Deutschlands am Hindukusch greifen. Dabei wurde schon 1992 die Umorientierung der NATO vom Verteidigungsbündnis zum globalen Krisenreaktionsinstrument auch zur neuen Bundeswehrdoktrin. Landesverteidigung kann nicht länger das Kriterium der Streitkräfte sein. Kollektive Verteidigung des Bündnisgebietes in Europa kann nicht mehr die Kernfunktion der NATO bleiben, heißt es im Weißbuch der Bundeswehr 1992. Und weiter: Die Hauptaufgabe der alliierten Streitkräfte ist die militärische Unterstützung der Krisenbeherrschung und Konfliktverhütung geworden, was Intervention und Präventivschläge einschließt. Diese Doktrin gilt seither für jede Bundesregierung. Darüber konnte die Weigerung der Schröder-Regierung, am Irakkrieg teilzunehmen, nur kurzfristig hinwegtäuschen.
Peter Zudeik, Professor Michael Botha am Telefon, Experte für öffentliches Recht und Völkerrecht. Guten Tag.
Guten Tag.
Wir haben soeben gehört, dass es völlig unsinnig ist, dass unsere Politiker uns immer wieder erzählen, die Sicherheit Deutschlands werde am Hindukusch verteidigt. Es ist überhaupt nicht nötig, dass wir uns verteidigen. Wir können da sowieso hin, weil es die NATO macht.
Ja, das Wesentliche ist, dass der Sicherheitsrat ein Mandat erteilt hat. Das ist in diesem Beitrag nicht erwähnt worden. Und das ist nun ein ganz entscheidender Punkt. Die ISAF, zu dem auch die Bundeswehrkontingente gehören, funktioniert dort aufgrund eines Mandats des Sicherheitsrats. Das wiederum nimmt Bezug auf das Bonner Abkommen von 2001, das nun erlaubt und fordert, dass ausländische Streitkräfte die afghanische Regierung bei der Herstellung von Sicherheit unterstützen. Das ist der wesentliche Punkt.
So, und dann ist eigentlich alles in Ordnung. Wir dürfen da arbeiten. Also die Bundeswehr darf dort ihre Arbeit tun. Das ist die Arbeit zunehmend des Krieges und nicht des Aufbaus. Auch das haben wir schon gelernt in dieser Sendung. Und wir haben auch seit ein paar Tagen jetzt Gewissheit, dass auch mit dem Einsatz des Bombardements im Kunduzfluss alles in Ordnung ist, weil Oberst Klein nicht gegen das Strafrecht, das deutsche, und auch nicht gegen das Völkerstrafrecht verstoßen hat. Ist das wirklich so einfach, wie die Bundesanwältin das gesagt hat?
Das ist keineswegs so einfach. Zunächst einmal ist es sehr richtig, dass sie davon ausgeht, dass dort ein nicht internationaler bewaffneter Konflikt vorliegt. Man darf dabei aber nie vergessen, dass das Wesentliche für den Einsatz immer noch das Mandat des Sicherheitsrates ist. Das ist also immer zusammenzusehen. Das, was durch dieses Mandat gedeckt ist, Herstellung von Sicherheit, das ist zulässig, darüber hinaus nichts. Nun kann man sich darüber streiten, ob diese Art von Eingriff nun notwendig war, um Sicherheit herzustellen. Der zweite Punkt ist, ob dieser Angriff nun gegen das anwendbare Völkerrecht verstoßen hat. Da bin ich mir nicht so sicher, was einmal die tatsächliche Würdigung dessen angeht, was da nun geschehen ist und was dort zu sehen war, was der Oberst bei der Abgabe des Befehls gesehen hat oder hätte sehen müssen. Das ist alles nicht so einfach.
Die Bundesanwaltschaft hat die Verfahren eingestellt und wo kein Kläger ist, da ist auch kein Richter. Also werden wir es so schnell nicht erfahren, was jetzt wirklich dann obergerichtlich dazu zu sagen wäre, wenn denn gefragt würde. Andere Frage, wir haben das auch in der Sendung schon gehört, die gar nicht gestellt wird, wie das bei denen ankommt, deren Angehörige da gestorben sind. Gibt es auch so etwas wie eine kulturelle Verhältnismäßigkeit im Völkerrecht? Also fragt das Völkerrecht auch danach, ob man hätte wissen können, dass sich dort Zivilisten hinbegeben und ob man vielleicht auch wissen müsste, in welchem Land man sich bewegt? Also müsste die Bundeswehr etwas über Afghanistan wissen?
Zunächst einmal, die anwendbaren völkerrechtlichen Regeln verlangen ein wenig über das, was im Völkerstrafgesetzbuch drin steht, hinaus, dass sich derjenige, der einen Angriff befiehlt, vergewissert, dass er ein militärisches Ziel angreift und dass der zivile Schaden, der dabei möglicherweise entsteht, nicht außer Verhältnis zu dem militärischen Nutzen steht. Das ist eine Sorgfaltspflicht, die natürlich auf den Kontext auch Rücksicht zu nehmen hatte, in dem das Ganze geschieht. Das heißt, welche Verhaltensweisen dort zu erwarten sind, ist eben auch eine Frage der Erfahrung über die Verhaltensweisen der betroffenen Bevölkerung.
Das heißt, man hätte sich informieren müssen.
Man hätte sich informieren müssen.
Man sollte wissen, worauf man sich einlässt, wenn man in den Krieg zieht, ganz kurz gesagt, also ohne das rechtlich abgesichert zu haben.
Man sollte wissen, was alles in einem Zielgebiet so geschieht und man sollte sich intensiver damit befassen.
Kann man das irgendwie einfordern? Also kann man hierzulande rechtlich einfordern, nur mal um den Angehörigen dort auch Gerechtigkeit angedeihen zu lassen, den Angehörigen der Opfer, die die Bundeswehr umgebracht hat, kann man irgendwie einfordern, dass die Bundeswehr sich endlich mal mit dem Operationsgebiet wirklich beschäftigt, mit den Menschen dort?
Ja nun, ich komme etwas zurück, was Sie eben gesagt haben. Ist das wirklich bereits der Weisheit letzter Schluss, was wir da in dem Einstellungsbeschluss gelesen haben? Die Anwälte der Opfer prüfen gegenwärtig, ob noch Rechtsmittel möglich sind. Es ist nach deutschem Strafrecht allgemein so, dass das Opfer einer Straftat, einer mutmaßlichen Straftat, einen Rechtsbehelf hat, wenn die Strafverfolgungsbehörde von einer Verfolgung absieht. Das ist ein sogenanntes Klageerzwingungsverfahren. Ob das nun durch die Opfer dort, vertreten durch ihre hiesigen Anwälte, wirklich geschieht, das bleibt abzuwarten. Aber das wäre ein Weg, zu einer weiteren rechtlichen Prüfung zu kommen, ob denn alle Vorsichtsmaßnahmen ergriffen worden sind, um eben auszuschließen, dass es dort zivile Opfer gab, die unverhältnismäßig waren.
Der Völkerrechtler Professor Michael Bothe, recht herzlichen Dank. Die Glaubwürdigkeit wird am Hindukusch verloren, Deutschlands Krieg in Afghanistan. Der Tag in HR2 Kultur.
Palmström reist mit einem Herrn von Korff in ein sogenanntes böhmisches Dorf. Unverständlich bleibt ihm alles dort, von dem ersten bis zum letzten Wort. Auch von Korff, der nur des Reimes wegen ihn begleitet, ist um Rat verlegen. Doch just dieses macht ihn blass vor Glück. Tief entzückt kehrt unser Freund zurück. Und er schreibt in seine Wochenchronik: Wieder ein Erlebnis voll von Honig.
Christian Morgensterns Gedicht. Das böhmische Dorf, das man per se nicht versteht, weshalb man aus eben dieser Erkenntnis dann aber doch noch Honig saugen kann. Die Glaubwürdigkeit wird am Hindukusch verloren, Deutschlands Krieg in Afghanistan. Was zum Verlust der Glaubwürdigkeit beim Einsatz am Hindukusch von Anfang an beitrug, war die Fragwürdigkeit von dessen Zielen. Man bekämpft den internationalen Terrorismus, indem man ein regionales Regime stürzt und dann das Land mit ein paar Stützpunkten versieht. Hat das schon mal irgendwo funktioniert? Hat das überhaupt Sinn? Sieht das einer Strategie überhaupt ähnlich? Eigentlich nicht im Entferntesten. Dass man tatsächlich, wie George W. Bush es mit seinem War on Terror deklariert, mit Krieg Terrorismus bekämpfen kann, klingt nicht eben sehr klug und auch nicht sehr wahrscheinlich. Nun allerdings, anderer Präsident, andere Zeiten, schon seit 8 Jahren Krieg in Afghanistan, nun kommt etwas, was einer Strategie durchaus ähnlich sieht.
Die Formel ist das dreifache D. Gebetsmühlenartig wiederholt US-Präsident Barack Obama immer wieder, was der Afghanistan-Einsatz bringen soll.
We have a clear and focused goal: to disrupt, dismantle and defeat Al-Qaida in Pakistan and Afghanistan.
Disrupt, dismantle and defeat. Das Terrornetzwerk Al-Qaida soll gestört, demontiert und vernichtet werden. So hat es Obama bei der Vorstellung seiner Afghanistan-Strategie im Dezember gesagt und zuletzt bei seinem Überraschungsbesuch bei US-Soldaten im afghanischen Kriegsgebiet. Noch immer gefährde Al-Qaida in Afghanistan und Pakistan die Sicherheit der Vereinigten Staaten, so Obama.
I am convinced that our security is at stake in Afghanistan and Pakistan. This is the epicenter of violent extremism practiced by Al-Qaida.
Neben der Bekämpfung von Al-Qaida will die Obama-Regierung Hilfe beim Aufbau einer verlässlichen und effektiven Regierung leisten. Punkt 3 der Afghanistan-Strategie: die Ausbildung selbstständiger Streitkräfte. Denn nur wenn die Afghanen mehr Verantwortung im Kampf gegen die Aufständischen übernehmen, kann Obama den Abzug der US-Truppen wie geplant einläuten. Ab Sommer 2011 sollen die ersten amerikanischen Soldaten heimkehren. Neben den militärischen Aktionen bauen die USA auf zivile Hilfe. Mehr als 1000 Amerikaner helfen derzeit beim Aufbau von Behörden, unterstützen in der Landwirtschaft oder beim Geschäftsaufbau auf Provinz- und Lokalebene. Der demokratische Senator Tom Carper reiste kürzlich mit einer Kongressdelegation nach Afghanistan und ins Nachbarland Pakistan. Die Situation sei herausfordernd, aber nicht hoffnungslos, sagte der Senator. Der Schlüssel zum Erfolg seien eine gute Führungsspitze und eine gute Strategie. Und beides habe man, so Carper.
And the key is leadership. We've got terrific leadership. We have a good game plan and we're executing that game plan.
Diese gute Strategie hat ihre Kosten. Bislang flossen mehr als 40 Milliarden Dollar in das Land am Hindukusch. Allein Ausrüstung und Training der afghanischen Streitkräfte kosteten rund die Hälfte. Die menschlichen Kosten sind immens. 1047 amerikanische Soldaten sind seit Kriegsbeginn vor 9 Jahren ums Leben gekommen. Erst im Januar wurde auf der Militärbasis Dover im US-Bundesstaat Delaware ein neues Zentrum für die Familien von Gefallenen eröffnet. Alle toten Soldaten werden in Dover mit militärischen Ehren in Empfang genommen. Ab Mai wird hier sogar ein neues Hotel für die Angehörigen gebaut. Auch wenn nur am Rande darüber gesprochen wird, die USA erwarten mit Beginn der Offensive um Kandahar steigende Opferzahlen, nicht nur unter den eigenen Streitkräften, sondern sehr wahrscheinlich auch unter der Zivilbevölkerung. Und das sind schlechte Nachrichten für den NATO-Oberkommandierenden Stanley McChrystal. Der hatte seit der Übernahme des Kommandeursposten in Kabul im Sommer 2009 etliche Maßnahmen eingeleitet, um die Zahlen ziviler Opfer zu senken. Dies sei ihm eine Herzensangelegenheit, erklärte der US-Sonderbeauftragte für Afghanistan Richard Holbrooke.
I really say that as a friend of his, not as a.
Ich sage das als sein Freund, nicht als sein Kollege. Ich weiß, dass es ihm extrem wichtig ist. Er tut alles, um den Tod von Zivilisten zu verhindern. Aber letztendlich ist ein Krieg die Hölle. Und zivile Opfer sind Teil aller modernen Kriege.
Civilian casualties are a part of all recent wars.
Beitrag von Nicole Markwald aus Washington. Ein Krieg ist die Hölle und zivile Opfer sind Teil jedes modernen Kriegs. Das ist das, was manche Bundestagsabgeordnete, wie gehört, an den US-Amerikanern mögen. Ihre Deutlichkeit ist hierzulande nicht so üblich. Andreas Heinemann-Grüder, Leiter der Akademie für Konflikttransformation in Bonn. Guten Tag.
Guten Abend.
Kommen wir zurück ins Land der weniger deutlichen Worte. Jetzt haben wir zum ersten Mal immerhin die Ansage, dass es mehr Opfer geben wird mit der neuen Strategie in Afghanistan. Aber zum Diskutieren, ob wir das wollen, ist es schon wieder zu spät, weil die Offensive schon begonnen hat. Wie kommt es, dass wir schon wieder in eine Eskalation stolpern, auf die wir nicht vorbereitet waren? Wir, die Gesellschaft.
Das liegt daran, dass die Debatte vollkommen verkürzt worden ist auf die Legitimation des Militäreinsatzes und die Frage des Staatsaufbaus und der zivilen Konflikttransformation zu kurz gekommen ist. Und es liegt auch daran, dass die Bundesrepublik die Diskussion immer in Abhängigkeit von den Stichworten aus den USA geführt hat und nie eine eigenständige Strategie für Afghanistan entwickelt hat und eigentlich nur reagiert, wenn Bundesdeutsche, also Bundeswehropfer, zu beklagen sind.
Oder wenn Obama mit einer neuen Strategie kommt oder irgendeinen General nach Berlin schickt.
So kann man das sagen. Insofern werden vielleicht hier und da gewisse Modifikationen vorgenommen, aber die Grundfrage, ob diese Strategie realistisch ist, wird nicht gestellt und sie muss eigentlich gestellt werden. Nämlich, ob die Annahme, dass die Taliban physisch vernichtet werden können und ihre Verbindung zu Al-Qaida und zweitens, ob sie an den Verhandlungstisch gebombt werden können. Beides scheint nach fast 9 Jahren Krieg unrealistisch. Insofern muss man sich viel mehr darüber Gedanken machen, wie es zu einem innerafghanischen Friedensprozess, also auch einem Friedensprozess unter Einschluss der Aufständischen kommen kann.
Man müsste sich darüber Gedanken machen, sollte man vielleicht lieber sagen, man müsste im Konjunktiv reden, oder wird sich darüber Gedanken gemacht? Und wenn ja, wer macht sich Gedanken, außer Friedensforschern wie Ihnen?
Die Gedanken hat man im Wesentlichen auf materielle Anreize, nämlich Reintegrationshilfen für Taliban verkürzt, aber man hat nicht die Frage gestellt, was man ihnen politisch und auch ideell entgegenbringen muss, nämlich, dass sie erheblich davon profitieren, dass die Karzai-Regierung als korrupt und illegitim angesehen wird und dass sie auch die Scharia einführen wollen, wieder insgesamt in Afghanistan, und dass sie auf eine ganz breite Bevölkerungsunterstützung für den Abzug der westlichen Truppen drängen. Insofern muss sich die westliche Staatengemeinschaft und die Bundesrepublik auch Gedanken darüber machen, ob nicht ihr eigener Abzugswille Teil und Voraussetzung des Friedensprozesses ist.
Also das heißt, wir müssten uns überlegen, wir helfen vielleicht dem Frieden, wenn wir gehen?
Ich denke, dass die Ankündigung von Etappen, in denen man geht, ist eine Voraussetzung dafür, dass es zu einem innerafghanischen Friedensprozess kommen kann. Und dies wird ja zum Teil auch von Karzai mittlerweile vertreten, der sich gegen die Ausweitung der Aufstandsbekämpfung im Süden ausgesprochen hat und diesbezüglich auch die Stammesfürsten in der Grenzregion zwischen Afghanistan und Pakistan auf seine Seite bekommen hat. Und die Frage ist die, soll nun Afghanistan wirklich souverän sein und eine eigene Kontrolle über diesen Friedensprozess haben, oder unterminiert man sie mit der westlichen Strategie der Ausweitung der Aufstandsbekämpfung, zwar unter Schonung der Zivilbevölkerung, aber unter Bedingungen, wo Karzai dies eigentlich ablehnt.
Das heißt, wir, die ausländischen Truppen, da die Bundeswehr mit dabei, deshalb sage ich nochmal wir sind gerade dabei, eine Gewalteskalation herbeizuführen, die sinnlos ist, und werden Sturm ernten, nachdem wir Wind sehen.
Wenn man sich die Ergebnisse der bisherigen 9 Strategie anguckt, muss man feststellen, sie hat die Sicherheitslage im Süden Afghanistans mitnichten verbessert. Die Umfragen belegen, dass die Sicherheitssituation sich rapide verschlechtert hat, dass die Forderung nach Abzug der Truppen gerade in den südlichen Provinzen zugenommen hat, dass die Flüchtlingsströme in den Norden ziehen und dass die im Süden bedrängten Taliban in den Norden weiterziehen. Das heißt, dass die unsichere Sicherheitslage im Süden in den Norden exportiert wird und insofern das Ergebnis nicht mehr Sicherheit, sondern weniger Sicherheit ist.
Das heißt, wir wüssten eigentlich, in welche Richtung wir diskutieren könnten. Man könnte Sie fragen, man könnte andere Spezialisten fragen. Haben wir immer schon in dieser Sendung auch gehört. Es wird nur nicht getan und es wird vor allem nicht öffentlich diskutiert. Vielleicht mal wieder ein kleiner Anstoß, dass es vielleicht dann doch irgendwann passiert. Andreas Heinemann-Grüder, Leiter der Akademie für Konflikttransformation in Bonn. Recht herzlichen Dank. Das war der Tag. Morgen ist ein neuer Tag. Wenn Sie was versäumt haben, dann können Sie uns nachhören, wie immer, Download und so weiter. www.hr2.de. Newsletter mit unseren Themen auch dort oder bei Twitter. Dort heißen wir Der Tag. Bis morgen, sagt Tschüss, Florian Schwinn.
HR2 Kultur, Podcast. Wann Tag ist, bestimmen Sie. Der Tag. Gebühren für gutes Programm.